Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So schön, dass ich mal wieder hier sein darf bei euch. Wir hatten gestern schon einen wunderbaren Tag. Vielen Dank für die Einladung auch, dass ich hier sein darf. Und ich habe so mitbekommen, ihr seid ja momentan in einer Reihe über den Heiligen Geist. Und dann dachte ich mir, wow, auch wenn ich selbst schon ein-, zweimal über den Heiligen Geist hier sprechen durfte, es ist einfach so ein wertvolles, so ein unglaublich wichtiges Thema. Und deshalb will ich heute Morgen auch nochmal über den Heiligen Geist sprechen. Und ich habe es so ein bisschen überschrieben mit die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Thema Heiliger Geist. Ich persönlich komme ja aus einer Prägung, aus einer theologischen Prägung, wo der Heilige Geist eigentlich im Anfang meines Glaubenslebens keine große Rolle spielte. Natürlich wusste ich im Glaubensbekenntnis, dass es das gibt, dass es ihn gibt. Und ich hätte natürlich niemals irgendwas Negatives gegen den Heiligen Geist gedacht oder gesagt. Ich wollte ihn nicht betrüben. Man hatte vielleicht manchmal sogar ein bisschen Angst davor. Ne? Da gibt es sowas wie die Sünde wider dem Heiligen Geist. Und irgendwie denkt man sich, was um alles in der Welt ist das? Hoffentlich habe ich das nicht gemacht. Ich kann dich beruhigen. Aber irgendwie fehlte mir persönlich so der Link zum Heiligen Geist. Mir fehlte irgendwie der Zugang zum Heiligen Geist. Ich wusste nicht, was mache ich mit dem? Wo ordne ich den ein? Denn meine Liebe, die galt doch irgendwie Jesus. Und irgendwie konnte ich mir den Vater vorstellen. Aber wer ist der Heilige Geist? Und was tut der? Und wozu brauche ich ihn in meinem Leben? Damit hatte ich am Anfang wirklich richtig Probleme. Ich weiß nicht, darf ich mal fragen, gibt es jemanden, der das ein bisschen nachvollziehen kann? Okay, das beruhigt mich. Und dann hoffe ich mal, dass euch die Botschaft heute Morgen ein bisschen helfen kann. Wer ist der Heilige Geist? Was tut er eigentlich in unserem Leben? Wozu brauche ich ihn? Was mache ich mit ihm? Wo packe ich ihn theologisch ein? Und vor allem, ich tat mir immer so ein bisschen schwer, weil ich mir dachte, Mensch, wenn der Heilige Geist nun nicht der Vater ist, aber sie sind doch eine Dreieinigkeit. Wenn der Heilige Geist auch nicht Jesus ist, aber wie gehe ich mit ihm jetzt richtig um? Ich hatte das so richtig fast wie Kämpfe manchmal in mir. Und ich weiß noch, ich war einmal auf einer Pfingsttagung eingeladen, eine große Pfingsttagung, durfte da auch ein bisschen mitwirken, mehrere tausend Leute. Und dann war ich irgendwann selbst dort und las mir die Themen der ganzen Pfingsttagung durch. Und da gab es verschiedene Sprecher, verschiedene Seminare, Referenten. Und irgendwann saß ich auf dieser Pfingsttagung und dachte mir, wir haben jetzt ganz viele Themen, gute Themen. Aber es war kein Thema über den Heiligen Geist dabei. Und das hat mich in dem Moment total getroffen, wo ich dachte, warum feiern wir Pfingsten, den Tag, an dem der Geist Gottes aus dem Himmel alle Jünger erfüllte, und wir tun uns irgendwie so schwer mit dieser Person. Ich will euch heute mal ein bisschen versuchen, die Herzen zu öffnen. Ich glaube, schon vorweg zu sagen, weißt du, wenn du am Ende dieser Predigt oder dieses Gottesdienstes sagst, da bin ich noch nicht ganz fertig mit diesem Thema, dann mach dir da keinen Druck. Weil ich glaube, das habe ich gestern schon so ein paar Personen gesagt in unserem Seminar, manchmal muss zuerst der Kopf gewonnen werden, zumindest bei uns Europäern. Und wenn der mal gewonnen ist, dann folgt das Herz und die Seele irgendwann nach. In anderen Kulturen ist das vielleicht manchmal fast irgendwie ein bisschen anders, aber bei uns ist es so, wir brauchen erstmal hier oben ein Ja. Und dann ist irgendwie die Tür aufgemacht für das Herz. Oder? Ich glaube, das ist bei uns manchmal so. Bei mir ist es zumindest manchmal so. Und schaut, mir ist irgendwann aufgefallen, die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du in die Bibel schaust, wenn du dort die Menschen anschaust in der Bibel, dann würde ich heute mal so weit gehen und sagen, wir sehen mit unserem Intellekt meistens die Menschen. Du kannst dir die Menschen vorstellen. Du kannst dir irgendwie vorstellen, wie sah vielleicht so ein Abraham aus? Wie sah vielleicht so ein Mose aus? Vielleicht hast du einen Film gesehen oder deine Fantasie malt dir ein Bild vor Augen. Und wir neigen immer dazu, dass wir diese Männer und Frauen zu besonderen Heroes hervorheben. Wenn du zum Beispiel im Kindergottesdienst oder in der Kinderstunde bist, weißt du, dann hast du die vielleicht ausgeschnitten mit Filz oder hast sie gemalt und dann hast du da irgendwelche tolle Helden in der Wüste mit Stab und du denkst dir irgendwie, boah, das waren Heroes. Hätten wir die nur heute hier. Ich glaube aber, dass das ein totaler Denkfehler ist. Ich glaube, alle Heroes in der Bibel von Anfang bis zum Ende waren ganz normale Menschen wie du und ich. Würde Abraham, Mose, Petrus, Paulus, Jesaja, Jeremia, würden die heute leben, würden die vielleicht heute hier zwischen uns sitzen. Du hättest heute Morgen vielleicht mit ihnen zusammen gebetet. Hättest vielleicht gedacht, der hat aber irgendwie seltsame Schuhe an heute, aber okay. Geschmäcker sind verschieden. Verstehst du? Die waren ganz normale Menschen. Männer und Frauen wie du und ich. Der Unterschied war, dass der Geist Gottes auf ihnen war. Das machte sie außergewöhnlich. Wie man so schön sagt, Gottes Über war auf ihrem Natürlichen. Und dadurch waren sie übernatürlich. Wisst ihr, und als ich das mal so richtig verstanden hatte, als das von hier bei mir mal nach hier gesagt war, da änderte das komplett mein Bild über den Heiligen Geist. Da habe ich nicht nur verstanden gehabt, der Heilige Geist ist der dritte Teil der Dreieinigkeit, sondern da habe ich gesagt, alles, was ich auf dieser Erde begehre, um Jesus und dem Vater zu dienen, das ist der Geist Gottes. Die Salbung Gottes auf meinem Leben. Weißt du, wenn du der Träger dieser Salbung bist, dann ist ein Stück Himmel auf dir. Dann verändert es deine Worte. Es verändert deine Kraft, deine Gedanken. Alles ist dann Gottes Über auf deinem Natürlichen. Und dadurch lebst du dann plötzlich in einer Sphäre, in einer Situation, wo du Dinge tun kannst, die menschlich nicht möglich sind. Und deshalb haben wir diese Heroes in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, weil wir dort nicht diese Menschen sehen, sondern wir sehen Menschen als Träger des Heiligen Geistes. Gottes Salbung auf gewöhnliche Menschen. Und ich will euch mal so einen kleinen Crashkurs durch die Kirchengeschichte geben. Wir überspringen mal bitte die ersten ein, zwei Folien. Wir steigen gleich bei Abraham und bei den ersten Patriarchen ein. Schau, egal wo du jetzt in die Bibel schaust, du kennst ja viele dieser Figuren. Ich will dir nur mal ein paar zeigen. Zum Beispiel schon im Alten Testament. Abraham und die großen Männer und Frauen der ersten Zeit sozusagen. Du siehst vielleicht die Geschichten von denen, du denkst vielleicht, was waren das für Heroes? Aber wenn du genau hineinschaust und genau liest, dann siehst du, es waren Menschen, wo der Geist Gottes auf ihnen war. Denk mal an Josef zum Beispiel. Kennst du vielleicht die Geschichte noch aus deiner Kinderstunde oder vielleicht hast du sie auch mal in der Bibel vor einiger Zeit gelesen. Da war dieser Josef und er hatte diesen bunten Mantel, nur mal so nebenbei, Klammer auf. Gott verteilt immer bunte Mantel, ne? Gott verteilt nicht die 0815 Mäntel in Grau, auch auf deinem Leben. Ich glaube, das ist für irgendjemand hier, Gott hat einen bunten, wunderschönen Lebensmantel für dich. Aber so war es auch bei Josef, der hatte einen bunten Mantel und die anderen waren neidisch, seine Geschwister. Ne? Ihr kennt die Story, dann wollten sie ihn töten, schmissen ihn in diese Grube. Dann landet er etwas später beim Pharao. Und er war bestimmt auch ein guter, tapferer, treuer Diener und Mensch. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber er kletterte dort durch die Gunst Gottes wieder nach oben. Und dann gibt es diese eine schöne Stelle, wo der Pharao diesen Aussatz, diese Aussage trifft. Wo ist ein Mensch in unserem Reich, also im damaligen Königreich vom Pharao, wo ist ein Mensch, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem. Die Gabe, die ihn so außergewöhnlich machte, war der Heilige Geist. Dadurch konnte er die Träume deuten. Dadurch konnte er prophetisch reden, also mit Gottes Worten an die Menschen. Dadurch hatte er Weisheit. Daher wusste er, es kommen 7 magere Jahre und so weiter. Alles das war durch den Geist Gottes in ihm. Nicht, weil er die beste und tollste und erfolgreichste Ausbildung genoss. Schau und überleg nochmal, wenn du vielleicht sagst, ich brauche für mein Leben Weisheit. Ich brauche für meinen Dienst Weisheit, für die Gemeinde Weisheit, für meine Firma Weisheit. Vielleicht bist du Mitarbeiter irgendwo und du strengst dich an und bemühst dich, dann ist das gut. Aber wie wunderbar ist das, wenn der Geist Gottes noch dazukommt und eines Tages dein Chef sagt, ich muss mal den Müller sprechen. Müller, komm in mein Büro. Was ist mit dir los, Müller? Oder auch mit dir, je nachdem, wie du eben heißt. Was ist mit dir los? Ich habe niemanden in meiner Firma, wo der Geist Gottes ist wie in dir. Alles, was du tust, da ist Segen drauf. Wow, was wäre das für eine Rückmeldung, oder? Und dafür darfst du beten, weißt du, das ist nichts, was fernab des Möglichen ist. Im Gegenteil, diese Männer und Frauen der Bibel waren ja die Vorbilder für uns. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Vorbilder des Alten Testaments hatten es noch nicht mal so einfach und so gut wie du und ich heute. Denn wir sind nach Pfingsten. Schaut uns, lasst uns mal weitergehen. Denk mal an Mose. Mose, Josua und die Ältesten. Vielleicht denkst du jetzt wieder, na Mose, das war bestimmt ein ganz toller Typ, sonst hätte ihn doch der Herr nicht erwählt, oder? Aber dann lese mal rein, wenn du Mose siehst ohne die Salbung. Herr, ich kann das nicht. Du musst dich getäuscht haben. Ich kann auch nicht mal wirklich gut reden. Gib mir wenigstens noch Aaron. Ich habe das gestern Abend nochmal, bevor ich einschlief, kurz nachgelesen. Ihr Lieben, Gott war sogar fast ein bisschen sauer. Er sagte zu Mose, also Mose, wenn du wirklich unbedingt willst, dann kriegst du ihn. Aber eigentlich dachte sich Gott, wieso vertraust du mir nicht? Und dann musste Mose erst mal lernen, kennt diese Geschichte, ne? Hand rein, Hand raus, Hand rein, Hand raus. Aussatz da, Aussatz weg. Stecken, werfen, Schlange und so, kennst. Und irgendwann sagte sich Gott, okay, Herr, wenn du mir diese Vollmacht gibst, dann werde ich es irgendwie wohl hinkriegen. Aber du musst dir eins merken, es war nicht Mose. Mose war der Träger seiner Gegenwart. Der Geist Gottes war auf Mose. Er war nur der Esel, auf dem der Herr reiten wollte, verstehst du? Er war der Träger seiner Gegenwart. Wo Mose lief, lief der Geist Gottes mit Mose. Wo du hingehst, will der Geist Gottes mit dir gehen. In deine Firma, in deinen Sportverein, in die Gemeinde, wenn du auf der Straße für jemanden betest, wenn du jemanden Zeugnis gibst, du bist nur der Träger seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Und irgendwann kam Mose an einem Punkt, wo er gesagt hat, Gott, das Volk ist mir zu groß, sie sind mir zu störrisch, ich komme nicht mehr klar. Dann gab ihm Nidjo diesen schönen Tipp, such dir einige Älteste, die 70, ihr kennt die Geschichte. Und was passierte dann? Eines Tages sammelten Mose alle und dann sagte er nicht, okay, liebe Älteste, jetzt machen wir mal einen 4 Wochen Kurs, wie werde ich Ältester auf dem Weg ins verheißene Land? 12 Punkte habe ich ausgedruckt, PDF, PowerPoint. Sondern Mose sagte, passt mal auf, wenn ihr mich unterstützen sollt, dann werde ich jetzt beten, dass Gott denselben Heiligen Geist, den er auf mich gelegt hat, jetzt auf jeden von euch legt. Und dann sammelt er sie, betete und genau das geschah. Wir lesen in der Schrift, derselbe Geist, der auf Mose war, kam auf jeden Einzelnen und befähigte sie zu diesem Amt. Merkt ihr was? Klingelt da vielleicht was? Die Diakone im Neuen Testament? Wir suchen Männer, die voll des Geistes sind. Weißt du, ich bin nicht gegen gute Ausbildung. Ich bin nicht gegen Schulungen. Versteht mich nicht falsch. Aber all das ist zu wenig, wenn nicht die Salbung auf deinem Leben ist. Dann hast du dein menschliches, natürliches optimiert. Wenn Gottes Über auf dein Natürliches kommt, dann ist es eine übernatürliche Kraft. Und dann kam der Geist auf diese Ältesten, auf jeden von ihnen. Und weißt du, da wurde der Geist bei Mose nicht weniger, ne? Mose hat nicht geteilt, sondern der Geist Gottes hat sie entzündet. So wie wenn du deine Kerzen anzündest, dann brennen einfach mehr. Und das ist auch ein schönes Bild für eine Gemeinde, weißt du? Je mehr hier brennen im Heiligen Geist, umso stärker wird das Licht und die Kraft und die Herrlichkeit. Und gucken wir mal ganz kurz zu Josua. Vielleicht sagst du jetzt, wow, Josua, der ist mir da gar nicht so richtig bekannt. Hat Josua auch so diese Kraft des Geistes gehabt? Ja, hat er gehabt. Und du kannst gerne mal reinlesen, wenn es dir vielleicht noch nicht so aufgefallen ist. Nämlich von Josua gibt es zum Beispiel eine Stelle 5. Mose 34, 9. Achtung, gut zuhören. Da ist es, Josua aber, der Sohn Nuns, wurde von nun an erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit. Achtung, als Mose seine Hände auf ihn legte. Josua war wahrscheinlich nicht in dem Moment dabei, als der Geist Gottes die vielen wunderbaren Ältesten entfachte. Aber wir lesen hier und an einer zweiten Parallelstelle, dass Mose zu Josua ging, legte seine Hände auf und sagt, Heiliger Geist, erfüll auch ihn mit dieser Kraft. Josua diente dann als Nachfolger Moses. Ihr kennt die Geschichte. Ich zeige euch mal ein Beispiel, was euch vielleicht weniger bekannt ist. Die Stiftshütte. Eine wunderbare Situation, denn es war der erste Tempel, in dem der Heilige Geist gegenwärtig sein wollte. Ein Reisetempel, könnte man sagen. Ein mobiler Tempel, denn das Volk Israel war noch nicht im verheißenen Land. Also brauchten sie einen Tempel, den sie mitnehmen konnten. Und das Bild kommt dem Ganzen schon halbwegs nahe, aber ich glaube, in echt war es noch wesentlich wundervoller. Denn dieser Tempel war verziert mit den wunderbarsten Materialien, mit Gold, mit Fellen, mit Schmuck. Gott sagte, wenn ich in einem irdischen Gefäß wohne, dann soll es so schön sein wie nur möglich. Und dann braucht es ein paar Handwerker. Wer von euch ist Handwerker? Okay, es sind einige. Weißt du, da gab es zwei, die musst du dir merken. Bezalel und Oholiab hießen die beiden. Kennt man nicht so. Aber die beiden waren auserkoren, die Handwerker für den Herrn zu sein. Und dann heißt es, der Geist Gottes kam auf sie, damit sie übernatürliches Geschick hatten zum Handwerk und zur Leitung. Beides. Handwerk, um es selber umzusetzen, und Leitung, um andere dabei anzuleiten. Wenn du gerade gestreckt hast, oder wenn du Firmeninhaber bist, oder an deinem Job, oder Lehrer oder Lehrerin, oder was auch immer, bete doch mal dafür, oder lass dir von jemandem segnen die Hände auflegen und sage, Herr, ich habe es bisher vielleicht schon ganz gut hingekriegt, aber ich will es ab jetzt mit dir machen. Ich wünsche mir den Geist Gottes, damit ich Dinge tue, wo alle anderen sagen, wie kann man sowas hinkriegen? Wie kann man das so wunderschön machen? Und dann kannst du sagen, weißt du, das war nicht ich. Das war der Herr, der mit mir ist. Und er will auch mit dir sein. Die Bibel ist voller normaler Menschen wie du und ich. Aber sie ist voller Männer und Frauen, die des Geistes voll waren, die da Träger waren für ihn, die erfüllt waren von seiner Herrlichkeit. Und du kannst jetzt weitergehen, du kannst ins Leben der Könige schauen. Guck dir David an, ne? Auch schon Saul, aber bei David noch mehr. An einigen Stellen heißt es, der Heilige Geist kam auf ihn. An einigen Stellen lesen wir sogar, der Geist überschattete ihn. Das kannst du übersetzen so ungefähr, wie wenn dir jemand einen Mantel überlegt. Deshalb kommt auch in der Bibel oft dieses Bild des Mantels vor, als Symbol für die Salbung. Bei den Propheten zum Beispiel, Elia und Elisa. Als Gott Elia und Elisa berief, verwendet er mehrfach dieses Bild des Mantels. Zum Beispiel Elia beruft Elisa und er geht nicht einfach hin und sagt, Elisa, ich glaube, du bist ein guter Typ, wir kommen auch gut klar, komm mit. Sondern Elia geht hin und in der Berufungsgeschichte von Elisa wirft Elia ihm den Mantel über. Da denken wir vielleicht, meine Güte, was für eine merkwürdige Geste, oder? Stell dir mal vor, du bist da irgendwo beim Lidl oder bei Aldi oder bei Rewe, irgendeiner kommt vorbei und sagt, du bist ein guter Typ, warte mal kurz. Aber es war ein prophetisches Bild, eine prophetische Handlung, weil in dem Moment der Geist Gottes Elia sozusagen sagte, wirf den Mantel, damit in dem Moment prophetisch äußerlich etwas geschieht, vielen Dank, was innerlich der Geist Gottes tat. Nämlich in dem Moment, wo Elia den Mantel warf, warf Gott seinen Mantel auf Elisa. Und deshalb war Elisa, Elisa, der Prophet. Vorher war Elisa ein netter Mensch. Mit dem Mantel war ja Elisa der Prophet. Und du brauchst diesen Mantel. Du glaubst vielleicht an Jesus und sagst, Jesus ist mein Herr, das ist wunderbar. Vielleicht hast du ihm auch dein Leben gegeben, das ist wunderbar. Aber wenn du für ihn dienen willst, wenn da viel Frucht passieren soll, wenn du brennen willst, ohne auszubrennen, dann brauchst du den Mantel. Versuch's nicht ohne Mantel. Sonst brennst du aber wahrscheinlich nur sehr kurz. Aber wenn du brennst mit dem Mantel, wenn der Geist Gottes dich entzündet, wenn seine Salbung auf dir ist, weißt du, dann ist es leicht. Dann ist es leicht. Weil der Geist Gottes dann das Wesentliche ist. Du bist der Träger seiner Gegenwart, der Träger seines Mantels. Und wie krass das ist, ist zum Beispiel, wir sehen es sogar am Ende des Lebens von Elia noch einmal verstärkt. Nämlich dann ist der Tag, wo Gott Elia nach Hause ruft. Mit dem feurigen Wagen fährt er hoch, ne? Das wäre auch mein Favorit, um nach Hause zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Aber, mal gucken. Aber mit dem feurigen Wagen fährt er hoch. Und in dem Moment, kennt ihr die Geschichte vielleicht, fällt der Mantel des Elia auf Elisa. Und Elisa hat vorher ab und zu gebetet, hat gesagt, Gott, gib mir eine doppelte Salbung. Und dann fällt der Mantel noch einmal wie ein Symbol auf Elisa. So wie wenn Gott gesagt hat, das, was vorher auf Elia war, das lege ich jetzt vollständig auf Elisa. Und das ist schon interessant, ihr Lieben, dass einige Theologen das gezählt haben und die sagten, verrückterweise oder spannenderweise hat Elisa doppelt so viele Wunder vollbracht wie Elia. Vorher hat er immer gebetet, Gott schenkt mir die doppelte Salbung. Also heute im neuen Bund würde ich das ein bisschen anders sehen. Weil im neuen Bund hat Gott seinen Geist in der Fülle ausgegossen. Du kannst dich auch immer wieder neu erfüllen lassen von ihm. Im Alten Testament waren das einzelne Personen, Könige, Priester, Propheten. Im Neuen Testament sagte Gott bei Joel, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das heißt, jeder, der hier ist, jeder, der zusieht, jeder, der zum Herrn kommt und sagt, ich brauche deine Kraft. Und ich will es dir nochmal sagen, deshalb habe ich die Beispiele bewusst genutzt und gebraucht. Du brauchst die nicht nur für den Dienst in der Gemeinde. Du brauchst sie für deinen Dienst in dieser Welt. Euer Leben sei ein Gottesdienst, sagt Paulus. Wenn du einkaufst, wenn du in der Familie bist, wenn du vielleicht alleinerziehend bist oder hast Kinder und du kommst an deine Grenzen, wenn du sagst, Herr, mir fehlt die Freude, mir fehlt die Kraft, ich bin Unternehmer, aber ich weiß doch nicht, was in 3 Jahren richtig ist, heute muss ich es entscheiden. Wenn du Mitarbeiter hast, die du begleiten musst und du sagst, da gibt's einen, mit dem komme ich menschlich nicht mehr richtig klar, dann brauchst du immer, wenn du das im Willen des Herrn tun willst, die Kraft des Herrn. Sonst versuchst du doch menschlich etwas für ihn zu tun und dann brennst du und brennst auch schnell zu Ende. Aber wenn der Geist Gottes auf dir ist, wenn du sagst, Herr, ich brauche deine Weisheit, dann ist das ohne Maß. Da ist kein Ende, weißt du? So wie Gott die ganzen Ältesten entzündet und das Feuer wurde nicht weniger, sondern mehr, so ist bei Gottes Kraft kein Ende. Das fließt wieder das Wasser, wie der Strom aus dem Tempel. So fließt es dann durch dich. Und deshalb sagte Jesus, die, die zu mir kommen werden, da werde ich eine Quelle werden. Eine Quelle lebendigen Wassers, die aus ihrem Innersten strömt. Und er meinte damit den Heiligen Geist. Schau dir die Propheten an. Da gab es da so viele, deshalb habe ich jetzt keinen einzigen, aber es gab da so viele, große Propheten, kleine Propheten. Elia, Elisa, wie sie alle heißen, Micha, Amos. Lese dir mal in Ruhe durch. Du wirst bei allen immer das Gleiche sehen. Die Hand des Herrn kam auf ihn und er weissagte. Die Hand des Herrn kam auf ihn und er prophezeite. Das war immer der Geist Gottes. Du kannst ihn als Mantel bezeichnen, als Salbung. Weißt du, das Wort Salbung schließt ein bisschen daran an, dass die Propheten im Alten Testament und auch die Könige äußerlich mit Öl gesalbt wurden. Aber wie beim Bild des Mantels war auch die Salbung ein Bild, das innerlich und im Geiste der Heilige Geist gab. Wir salben heute auch noch manchmal in Gemeinden, das ist gut. Aber es ist ein Bild für das, was der Geist tun will. Und bei den Propheten hieß es eben oft, die Hand des Herrn war auf ihnen. Die Hand Gottes, der Geist Gottes, wie eine Hand. Weißt du, das ist keine böse Hand, keine strafende Hand. Es ist eine Hand der Vaterliebe Gottes. Du darfst dich in seine Hand legen. Eine Hand, die tröstet. Eine Hand, die wieder aufhilft, wenn du gefallen bist. Eine Hand, die dich leicht anschiebt, wie ein Papa oder Mama das Kind, das vielleicht nicht mehr kann mit dem Fahrrad. Weißt du, ich kann nicht mehr, macht nichts, ich schieb dich. Das ist die Hand des Herrn, die auf dir ist. Wow, was für ein Geschenk, oder? Wenn wir diese Hand des Herrn als liebenvolle Begleiter in unserem Leben haben. Schau, du kannst jetzt weitergehen. Ich will an der Stelle Richtung Ende kommen, aber du kannst jetzt weitergehen und kannst sagen, Mensch, guck mal mit mir abschließend ins Neue Testament, was geschah? Im Alten Testament war das alles noch vorläufig, es waren Einzelne. Deshalb denken wir, es waren Besondere, aber es waren eben Einzelne, die der Geist Gottes salbte. Und dann kam irgendwann Jesus, ne? Unser Herr, unser Vorbild, unser Meister. Und dann lesen wir hier, der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verknüpfen, die Gefangenen in die Freiheit zu rufen, die Gebundenen herauszurufen, dass sie ab jetzt frei sein sollen, dass sie lebendig sein sollen, zu verkünden, ein Gnadenjahr, ein gnädiges Jahr des Herrn. Jesus selbst, weißt du, der Sohn Gottes war, brauchte diese Salbung. Er wurde getauft und der Geist Gottes fiel auf ihn. Vorher siehst du nichts von Zeichen und Wundern. Aber als die Salbung auf ihn kam, danach fing es einfach an. Und als die blutflüssige Frau ihn berührte,
in der Gruppe, da schreckt er ja auf und sagt, wer hat mich denn berührt? Und alle seine Jünger sagen, Jesus, Meister, alle haben dich berührt. Und Jesus sagt, nee, eine Person hat mich im Glauben berührt. Denn ich habe gespürt, wie Kraft floss. Weißt du, wenn du voll des Geistes bist, voll des Geistes, dann kann man dich nicht berühren, ohne dass Geist fließt. Im Glauben. Dann bist du so voll, weißt du, wie der Schwamm, den ich vor einem Jahr mal, glaube ich, hier bei hatte. Der Schwamm, der so voll ist, dass egal wie du ihn anfasst, der Schwamm fließt über. David sagte einmal, mein Kelch fließt über. Wasser des Lebens. Und wenn alle lamentieren und sagen, die Welt wird immer schlimmer, wie soll das alles werden, ich weiß nicht mal ein noch aus, dann will Gott bei dir überfließen mit Hoffnung, mit Freude, mit Trost. Wenn alle lästern, will Gott bei dir überfließen mit Worten der Liebe, mit Worten des Friedens. Aber lass dir eines sagen. Lass dir eines sagen und ich wünsche mir so sehr, dass du das in deinem Herzen einfach heute mitnimmst. Das kannst du nicht aus deinem Natürlichen. Das kannst du nur durch Gottes Kraft. Und manchmal müssen wir selber erst an unser eigenes Ende kommen, dass wir sagen, Herr, ich habe jetzt alles versucht, ich kann nicht mehr. Und dann sagt er, mein Sohn, meine Tochter, darf's ich versuchen. Schau dir mal die Biografie an von ganz vielen berühmt gewordenen Männern und Frauen Gottes, die genauso normal waren wie du und ich. Wann war der Moment, wo der Heilige Geist bei ihnen wirklich übernehmen durfte? Als sie selber an einem Punkt waren, wo sie sagten, ich gebe auf. Ich kapituliere. Ich habe mein Bestes versucht. Sicher war auch nicht alles nur schlecht. Aber ich kriege es einfach alleine nicht hin. Ich brauche dich. Also wenn du an einem solchen Punkt bist, dann fühlt das sich vielleicht nicht gut an. Aber dann will ich dich eigentlich beglückwünschen. Weil dann hast du eine Chance zu sagen, nicht mehr ich, sondern du. Ich muss abnehmen. Du sollst zunehmen. In meiner Schwäche bist du mächtig. Gott will mächtig sein durch dich. In seiner Kraft. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft soll es geschehen, sagt der Herr, sondern durch meinen Geist. Und ich habe den Eindruck, dass ein paar hier sitzen heute Morgen, auch im Berufsleben, ruft Gott dir das heute Morgen zu. Nicht durch Heer und nicht durch deine Weisheit und Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Und ich habe den Eindruck, dass auch ein paar hier sind heute Morgen, du sagst, Jesus, ich wünsche mir mehr von dir für mein Glaubensleben. Ich wünsche mir, dich zu spüren, deine Stimme zu hören, das Wasser des Lebens fließt, dass Menschen zum Glauben finden durch mich. Versuch's nicht aus deiner Kraft, ich bitte dich. Fang an, in seiner Kraft zu brennen, ohne auszubrennen. Weißt du, und lass mich einen letzten Gedanken geben, dann lade ich ein zum Gebet. Im Alten Testament, im Salomonischen Tempel, gab es einen Moment, wo Gott sagte, ich will nun diesen Tempel als meine Wohnstätte annehmen. Und was viele nicht wissen, im 2. Chroniker gibt es eine Stelle, wo die Priester und Propheten beten und sagen, Herr, hier ist dein Tempel, wir haben ihn fertig gebaut, jetzt zieh du ein. Und in diesem Moment fiel das Feuer Gottes vom Himmel auf den Altar und entzündete den Altar. Was taten die Priester und Propheten? Sie beteten. Dann fiel das Feuer Gottes. Und was taten dann die Priester und Propheten? Sie lagen. weil die Kraft Gottes fiel. Und sie konnten nicht mehr stehen in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das kann passieren, ihr Lieben. Das kann passieren. Und dann bitte ich dich, schau nicht komisch auf die, bei denen es passiert. Weil eigentlich solltest du sagen, Halleluja. Das will ich auch. Die Kraft Gottes. Und im Neuen Testament gibt es eine Parallelstelle, nämlich Pfingsten. Wieder sind die Gläubigen zusammen und beten, Herr, wir brauchen deine Kraft. Und noch einmal fällt das Feuer Gottes, der Geist Gottes fällt auf sie, wie Feuerzungen auf jeden Einzelnen. Diesmal blieben sie stehen, Halleluja. Aber alle Umstehenden sagten, die waren wie betrunken. So wie die drauf waren, das war crazy. Sie verstanden es nicht. Dein Verstand versteht manches Geistliches nicht immer richtig. Aber sie waren voll, voll des Heiligen Geistes. Du musst jetzt nicht die Hand strecken, aber weißt du, ich will dich einfach mal fragen, wie groß ist deine Sehnsucht, voll des Geistes zu sein? Also wenn du heute Morgen hier bist oder zusiehst und sagst, das ist für mich alles okay, ich bin so wie es jetzt ist in Ordnung, dann glaube ich, ist es nicht böse, sondern der Heilige Geist sagt einfach, okay, dann arbeite ich gerade an einer anderen Situation bei dir. Aber wenn du jetzt diese Botschaft hörst und dein Herz und dein Geist sagt, Gott, ich brauche diese Kraft, ich brauche diese Salbung, dann leite dich ein, tue dasselbe wie die Priester und Propheten, tue dasselbe wie die ersten Jünger und sag, Herr, erfüll mich ganz neu. Wir werden jetzt in eine zweite Lobpreiszeit gehen und ich möchte schon mal herzlich einladen, dass, während ich gleich noch bete, vielleicht alle Ältesten dieser Gemeinde, auf denen auch der Geist Gottes ist, und die Beter und die Pastoren, vielleicht, dass ihr alle schon mal gerne in unsere wunderbare Gebetsecke geht. Und wir machen dann eine Lobpreiszeit, weißt du, und wenn du diese Sehnsucht verspürst, dann bitte ich dich, komm und lass für dich beten. Lass dir die Hände segnend auflegen. Komm mit offenem Herzen und sag, Herr, ich brauche dich, wie ein Kind nach der Milch seiner Mama verlangt, so verlange ich nach dir. Und weißt du, Jesus sagt, wenn ihr dir böse sein könnt, böse Menschen seid, wenn ihr euren Kindern niemals was Falsches und Böses geben würdet, wie viel mehr werde ich den guten Heiligen Geist denen geben, die mich darum bitten. Wir wollen das jetzt tun, ihr Lieben. Ich lade euch ein, dass wir mal dazu aufstehen, wem es möglich ist. Ich möchte noch kurz beten von hier. Und dann werden wir den Herrn anbeten. Mit unseren Liedern, mit unserem Herzen, mit unserem Geist. Und wenn du dich segnen lassen willst, dann komm hier nach vorne. Und ich lade auch die ein, die jetzt im Livestream sind oder es zeitversetzt sehen. Weißt du, bei Mose war es so, als er für seine 70 Ältesten bat, waren nicht alle anwesend. Aber wir lesen in der Schrift, derselbe Geist, der auf die Anwesenden fiel, fiel auch auf die, die nicht vor Ort waren. Und ich glaube, der Heilige Geist will auch auf dich zu Hause fallen. Öffne dein Herz, sag, Heiliger Geist, ich brauche jetzt mehr von dir. Erfüll mich mit deinem Feuer, mit deiner Kraft. Dann ist er auch bei dir zu Hause, in deinem Wohnzimmer, von wo auch immer du zusiehst. Vater, ich danke dir jetzt so sehr für deine Gegenwart. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass wir jetzt etwas gehört haben, was vielleicht die Tür unseres Verstandes geöffnet hat. Aber ich wünsche mir noch mehr, dass es die Tür unserer Herzen aufgemacht hat. Und dass wir sagen, egal was wir tun, egal welchen Job wir haben, egal für unser ganzes Leben, wir brauchen deine Kraft, deine Salbung, das Wasser des Lebens. Und ich bete jetzt für jede Person, die hier ist, dass du redest. Dass du jetzt wirkst auf den Plätzen, zu Hause, aber auch in der Zeit, wo wir jetzt segnen und beten dürfen. Danke für deine Gegenwart, Herr.